Ich überlegte und ließ die Logik von Poirots Ableitung auf mich wirken. »Was, glauben Sie, hat er mit der Pistole gemacht?« Poirot zuckte die Achseln. »Das ist schwer zu sagen. Allerdings liegt das mir extrem nahe und günstig. Ein gezielter Wurf und die Pistole versinkt auf Nimmerwiedersehen. Es muss natürlich nicht genauso gewesen sein. Ich jedenfalls hätte es so gemacht.« Sein sachlicher Ton jagte mir einen kleinen Schauer über den Rücken. »Glauben Sie, es war ihm klar, dass er die Falsche ermordet hat?« »Ganz sicher nicht«, sagte Poirot in grimmigem Ton. »Ja, das war wohl eine unangenehme kleine Überraschung, als er die Wahrheit erfuhr. Da Haltung zu bewahren und nichts preiszugeben, das kann nicht so einfach gewesen sein.« In diesem Augenblick besann ich mich des seltsamen Benehmens der Hausdame Ellen. Ich berichtete Poirot über ihr eigenartiges Verhalten. Er schien äußerst interessiert. »Also war sie überrascht, dass es sich bei der Toten um Maggie handelte?« »Sehr überrascht. Das ist seltsam. Und dabei schien sie wiederum ganz eindeutig nicht überrascht über die Tragödie an sich. Ja, irgendetwas ist faul an der Sache. Wer ist sie eigentlich, diese Ellen? Ihre typisch englische Art, so zurückhaltend, so respektabel könnte sie womöglich...« Er unterbrach den Satz. »Wenn Sie an die anderen Unfälle denken, gab ich zu bedenken, dann kann es sich bei dem Täter eigentlich nur um einen Mann handeln. Denken Sie doch an den schweren Felsbrocken.« »Nicht unbedingt. Das ist hauptsächlich eine Frage der Ebeltechnik.« »Oh ja, es wäre durchaus machbar gewesen.« Er nahm seine Wanderung durch das Zimmer wieder auf. »Praktisch kommen alle, die gestern Abend in Endaus waren, als Verdächtige in Betracht. Allerdings die Gäste... Nein, da glaube ich kaum, dass es einer von ihnen war. Ich würde sagen, es handelte sich zum größten Teil um oberflächliche Bekannte. Es gab nichts Vertrauliches zwischen ihnen und der jungen Auserin.« »Charles Weiss war dort«, bemerkte ich. »Ja, wir dürfen ihn nicht vergessen. Er ist logischerweise unser Hauptverdächtiger.« Mit einer verzweifelten Geste ließ er sich in einen Sessel mir gegenüberfallen. »Voilà, wir kommen immer wieder darauf zurück. Das Motiv. Wenn wir dieses Verbrechen verstehen wollen, müssen wir das Motiv finden. Und genau an diesem Punkt, Hastings, bin ich völlig ratlos. Wer um alles in der Welt könnte ein Motiv haben, Mademoiselle Nick aus dem Weg zu schaffen? Ich habe mir zu diesem Zweck gestattet, die absurdesten Theorien zu entwickeln. Ich, Hercule Poirot, habe mich in die niedrigsten Abgründe der Fantasie begeben. Ich habe mich in einen billigen Reißer versetzt, der Großvater zum Beispiel, der alte Nick, der angeblich sein ganzes Geld verspielt hat. Ich habe mich gefragt, ob er es wirklich verspielt hat oder hat er es etwa versteckt. Ist es vielleicht irgendwo hier in dem alten Haus versteckt oder irgendwo vergraben? In Anbetracht dieser Theorie, ich geniere mich, das einzugestehen, fragte ich Mademoiselle Nick, ob es Kaufgebote für das Haus gegeben hat.
»Wissen Sie, Poirot, das finde ich eine bemerkenswerte Idee. Da könnte etwas dran sein.«
Poirot stöhnte leise. »Ich wusste, Sie würden das sagen. Ich ahnte es. Das entspricht ganz Ihrem romantischen, jedoch eher mittelmäßigen Gemüt. Vergrabene Schätze, ja, das muss Ihnen auf Anhieb gefallen.«
»Nun, warum könnte es nicht?«
»Weil, mein Freund, die prosaischen Erklärungen meist näherliegend sind. Dann wäre da noch Mademoiselles Vater. Bei ihm sind mir sogar noch albernere Ideen gekommen. Er war Reisender. Ich sagte mir, mal angenommen, er hätte einen Edelstein gestohlen, das Auge einer Gottheit. Eifersüchtige Priester sind ihm auf den Fersen. Ja, ich, Hercule Poirot, habe mich in derartige geistige Niederungen begeben. Ich habe sogar noch mehr Ideen zu der Figur dieses Vaters entwickelt«, fuhr er fort. »Etwas seriöser und realistischer ist er womöglich im Verlauf seiner Reisen eine zweite Ehe eingegangen. Gibt es vielleicht einen direkteren Erben als Monsieur Charles Weiss? Doch auch diese Vermutungen führen nirgends hin, denn wir haben es wieder mit derselben Schwierigkeit zu tun. Es gibt eigentlich nichts Wertvolles zu erben. Ich habe keine Möglichkeit außer Acht gelassen. Nicht einmal die beiläufige Bemerkung von Mademoiselle Nick über das Angebot von Monsieur Lazarus. Erinnern Sie sich?
Das Angebot für das Porträt Ihres Großvaters. Ich habe am Samstag telegrafisch einen Experten gebeten, Ihr R zu kommen und das Bild zu begutachten. Das habe ich Mademoiselle heute Morgen brieflich mitgeteilt. Angenommen, das Gemälde wäre mehrere tausend Pfund wert.
Sie glauben doch nicht, ein reicher Mann wie Lazarus Junior, ist er denn wirklich reich?
Der Schein kann trügen. Auch eine altehrwürdige Firma mit prächtigen Geschäftsräumen und jedem Anzeichen von Wohlstand kann in Wirklichkeit auf sehr wackligen Füßen stehen. Und? Was tut man in so einer Lage? Läuft man herum und klagt, wie schlecht die Zeiten sind?
Nein. Man kauft sich ein neues Luxusauto. Man gibt ein bisschen mehr Geld aus als sonst.
Man lebt noch ein bisschen extravaganter. Denn, wie Sie ja wissen, Kreditwürdigkeit ist alles.
Aber es hat schon große Unternehmen gegeben, die wegen ein paar tausend Pfund und zwar in bar untergegangen sind.
Oh, ich weiß, fuhr er fort, meine Einwände vorwegnehmend, es ist weit hergeholt. Aber nicht so schlimm wie die rachedurstigen Priester oder der vergrabene Schatz. Es hat jedenfalls einen gewissen Bezug zur Realität. Und wir dürfen nichts außer Acht lassen, nichts, was uns der Wahrheit näher bringen könnte.